Was würde Captain Picard tun? Der Star Trek Management Podcast mit Claudius Eno und Thomas Krieger.
Hallo und herzlich willkommen zur Sonderausgabe von Was würde Captain Picard tun? Dem Star Trek Management Podcast mit Claudius und Thomas. Und auch heute wieder an meiner Seite, Claudius. Hallo.
Hallo Thomas, auch heute wieder an deiner Seite. Du sagst das jedes Mal so, als wenn du selber überrascht wärst, dass ich wieder da bin. Also es klingt irgendwie so für mich.
Ja, ich bin auch jedes Mal überrascht.
Okay, wollen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, wo diese Überraschung herrührt?
Nein, da wollen wir nicht in die Tiefe gehen. Gut. Ja, wieder mal eine Sonderfolge und wir hatten das beim letzten Mal schon angekündigt. Wir sind mit unserem Star Trek Management Podcast jetzt so weit, dass wir die zweite Staffel komplett besprochen haben. Wir machen das in den regulären Folgen immer so, dass wir uns jede Episode anschauen und dort die Führungs- und Managemententscheidungen bewerten und beurteilen, aber eher auf so eine sehr laxe Art. Aber am Ende einer Staffel gucken wir uns dann immer noch mal die gesamte Staffel an und machen dann eine richtig knallharte Beurteilung. Du, Claudius, hattest dazu mal 12 Beurteilungskriterien entwickelt. Wir haben uns für das Schulnotensystem entschieden. 1, also die beste Note, die man erreichen kann als Sternenflottenkapitän. Und wir haben gesagt, 5 ist so die schlechteste Note, die man erreichen kann, eine mangelhafte Leistung. Wo wir uns noch nicht so ganz einig sind, ist, ob es auch Zwischennoten gibt, aber das kann ja jeder machen, wie er will. Ich mache keine.
Ich mache fast keine.
Das stimmt.
Also ich gebe ja auch keine unentschlossenen Zwischennoten, sondern wir haben uns ja mal entschieden fürs Schulnotensystem. Da gibt es ja auch eine 3- und eine 2+. Also insofern habe ich dann mir überlegt, dann könnte man ja auch mal eine 1- oder eine 2- geben. Aber schauen wir mal, wo uns der Weg heute so hinführt.
Ja, und damit genug der Vorrede. Ich schlage vor, wir starten mit der Beurteilung. Und du hattest uns bei der letzten Sonderfolge so schön durchgeführt. Möchtest du diese Rolle wieder übernehmen heute?
Aber sehr gerne doch. Es wäre mir eine Freude und eine Ehre, absolut. Gut, dann starten wir mal. Die regelmäßigen Hörer haben vielleicht noch die Kriterien im Ohr von der letzten Sonderfolge. Ist allerdings schon ein bisschen her. Deswegen fangen wir einfach nochmal vorne an und erzählen mal kurz, was wir uns eigentlich so gedacht haben. Thomas hat ja schon gesagt, wir haben 12 Kriterien. Überraschenderweise, der Großteil davon bezieht sich auf Themen, die im weitesten Sinne was mit Führung zu tun haben. Und ja, da fangen wir auch mal direkt an. Das erste Kriterium, was wir uns überlegt haben und was wir jetzt auch gerne bewerten möchten, wäre das Kriterium Führung, Delegation und Vertrauen. Klingt toll. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbergen sich so Sachen wie, delegiert jemand Aufgaben vollständig, mischt sich dann nicht mehr ein, vertraut man als Führungskraft seinen Mitarbeitern so weit, dass man eben Aufgaben auch abgibt und die auch machen lässt, den also Freiräume lässt und den auch signalisiert, dass man denen zutraut, das schon ordentlich zu machen. So, und da hatten wir letztes Mal in der letzten Bewertung der letzten Staffel eine recht eindeutige Tendenz. Wir waren eine Note nur auseinander. Kann man drüber schreiten, ob bei 5 Noten eine Note abweichend viel oder wenig ist. Ist egal. Ich habe letztes Mal eine 3, also eine befriedigende Note gegeben, dem James Tiberius. Und der Thomas war ein bisschen gnädiger und hat ihm eine gute Beurteilung, also die Note 2 gegeben. Thomas, wie wäre denn deine Einschätzung der Leistung in der zweiten Staffel von James T. Kirk?
Ja, die zweite Staffel. Ja, die zweite Staffel prägt sich dadurch, dass sich so einige Dinge aus meiner Sicht leider verschlechtert haben. Und das wäre jetzt ein Punkt, der sich tatsächlich verschlechtert hat. Ich nehme meine Note mal direkt vorweg. Ich komme diesmal auf eine 3 in der Bewertung, weil ich finde, dass das Thema Delegation nachgelassen hat im Vergleich zur ersten Staffel. In der ersten Staffel haben wir häufig gesehen, dass es, ich sag mal, bei dem Thema, wem gebe ich das Kommando auf dem Schiff, wenn ich auf dem Außenteam bin, sehr, sehr unterschiedliche Personen gab. Wir haben ein großes, breites Spektrum an Vertrauen gegenüber den Führungskräften der Abteilungen gesehen, wie du immer zu sagen pflegst. Also Scotty konnte relativ autark seine Arbeit bewältigen. McCoy konnte seine Arbeit relativ autark bewältigen. Spock konnte seine Arbeit relativ autark bewältigen. Und das erlebe ich tatsächlich in der zweiten Staffel so ein bisschen anders. Nicht, dass sich Kirk jetzt überall ins Detail einmischt, aber ich finde schon, dass er sehr viel mehr eingegriffen hat, als das eben in der ersten Staffel der Fall war. Und von daher komme ich jetzt in der Summe auf eine immer noch befriedigende Note, also jetzt immer noch keine schlechte Note, aber das habe ich, wie gesagt, in der ersten Staffel durchaus stärker gesehen.
Ja, also um direkt den Spannungsbogen kaputt zu machen, meine Beurteilung ist unverändert immer noch bei nur 3. Insofern kann ich das, was du jetzt gesagt hast, da wir ja jetzt die gleiche Bewertung haben, eigentlich nur unterschreiben. Ich habe in Summe immer noch einen anständigen, guten Eindruck von dem Thema, aber es sind immer mal wieder so Einzelfälle, die in den einzelnen Folgen, Episoden so ein bisschen auftitschen, wo man sagt, Mensch, das war jetzt, weiß ich nicht so. Also wenn ich dann so ein paar Folgen, man denke Spukschloss im Weltraum, wo er irgendwie dann Anweisungen gibt, wo er auch herzhaft drüber gelacht haben, als wir über die Folge gesprochen haben, wo über diesen Voodoo-Zauber die Enterprise über eine Kerze gehängt wird und dann ruft er sein Schiff an und sagt dem LaSalle, glaube ich, hat er das Kommando, weiß ich gar nicht mehr, wer genau es war, ist aber egal, sagt den und sagt, ja, es ist so heiß hier und dann sagt Kirk, ja, sie müssen die Kühlanlage hochstellen, wo ich auch denke, ja, super, voll Idee, wäre keiner drauf gekommen. Also das sind so kleine Blitzlicht, die ziehen sich nicht durch, aber die sind immer mal wieder da.
Doch.
Findest du?
Ich finde es schon. Okay. In der zweiten Staffel gibt es, ich will jetzt nicht sagen in jeder Folge, aber gefühlt in jeder zweiten Folge genau solche Situationen, wo aus der Ferne heraus genau solche Anweisungen gegeben werden. Also du hast jetzt das Beispiel Spukschloss im Weltall, heißt die Folge übrigens auf Deutsch.
Ach so.
Genannt, ist aber nicht schlimm.
Denn ich entschuldige mich in aller Form.
Es gibt nämlich noch die Folge Das Loch im Weltraum. Also von daher, das wird mal so übersetzt. Nein, aber beispielsweise in der Folge Planetenkiller, wo er Spock über Intercom befiehlt, übernimmt das Kommando über Schiff, setzt den Commodore ab, solche Geschichten. Und das zieht sich aus meiner Sicht immer wieder durch. Also wie du schon sagtest, nicht immer und deswegen sind wir beide mit der 3 eigentlich gut aufgestellt. Also es würde schlechter gehen, aber eine vollständige Delegation von Aufgaben und ein Vertrauen darauf, dass die Leute ihre Sachen machen. Ich erinnere beispielsweise mal an so Aussagen in der Folge Die Stunde der Erkenntnis, wo er Scotty sagt, du bist gefeuert auf dem Schiff, bring das Schiff wieder zum Laufen, weil die Energie da abfällt. Ja, das sind so Aussagen, da habe ich mich ja damals auch schon drüber mokiert, die bringen überhaupt nicht weiter. Also ich finde es auch nicht witzig, ehrlich gesagt. Du warst da anderer Meinung. Und das, wie gesagt, kommt gefühlt in jeder zweiten, wahrscheinlich in Wirklichkeit nur in jeder dritten Folge vor, finde ich aber dann immer noch relativ häufig, wenn ich meine Führungsoffiziere ernst nehmen würde, würde ich denen einfach Vertrauen schenken und sagen, du hast die und die Aufgabe und jetzt sag mir Bescheid, wenn es fertig ist.
Ja, okay. Also 3 und...
Habe ich mir jetzt ein bisschen in Rage geredet? Ich hatte dich aber unterbrochen.
Hat man gar nicht gemerkt. Nee, hat man gar nicht gemerkt. Alles super. Okay. Gut, kommen wir zum nächsten Beurteilungskriterium. Immer noch Thema Führung als Oberbegriff, diesmal so die Facette Steuerung, Disziplin, Konsequenz. Ist Kirk konsequent in seiner Führung? Sorgt er für ein gewisses Maß an Disziplin? Steuert er die Leute klar mit klaren Aufträgen, klaren Anweisungen, klaren Vorgaben? Und da hatten wir letztes Mal auch eine kleine Abweichung von auch nur einer Schulnote. Ich hatte damals ein ausreichend gegeben. Ich war also nicht so glücklich, war noch okay, aber nicht wirklich überzeugend. Und ja, Thomas, du warst noch mit befriedigend so... Ist okay eigentlich. So, ja, wie sieht's heute aus bei dir?
Da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass sich da viel verändert hat. Deswegen bin ich bei meiner Benotung an der Stelle geblieben. Ich bin also immer noch bei einer 3 geblieben. Ich finde, es gibt einzelne Szenen, wo Kirk versucht, so ein bisschen Disziplin herzustellen. Also wir hatten so erste Mal, wo er so eine Ansage macht bei Kenzie Tribbles nach der Kneipenschlacht, wo er die Leute zur Raison zieht. Aber in Summe habe ich da jetzt keine große Veränderung gesehen. Er ist ja so der Typ, der immer relativ locker mit einem lockeren Spruch umgeht. Ich glaube nach wie vor, dass es relativ diszipliniert auf dem Schiff zugeht. Also das ist jetzt kein Thema, was ihm so völlig fremd ist und was er nicht möchte. Aber er ist jetzt auch nicht der knallharte Typ, der das jetzt einfach durchzieht und die Leute da reihenweise anzählt. Auch wenn es teilweise Situationen gab, wo es angemessen gewesen wäre in einem vernünftigen Rahmen. Und von daher bin ich da jetzt bei meiner Bewertung geblieben.
Also ich bin im Wesentlichen auch bei meiner Bewertung geblieben, also bei einem ausreichend, weil ich bin der gleichen Meinung wie du, es hat sich zur ersten Staffel jetzt wenig an der Stelle geändert. Ja, so eine gewisse Grunddisziplin ist da, aber ich finde schon, dass er seinen Leuten immer noch viel durchgehen lässt und auch so viele Abläufe und Prozesse, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen bürokratisch, mir nicht so ganz klar sind. Also wenn ich, auch da hatte ich mich damals schon drüber aufgeregt in der Folge mit Harry Mudd, wo dieser Android auf das, also ich frage mich immer noch, wie kann jemand auf so ein Schiff einfach kommen, der offensichtlich ein Android ist, der ja offensichtlich kein man würde jetzt sagen, Marschbefehl hat, keine Personalakte hat, irgendwie, das ist mir alles irgendwie komisch und das ist mir alles irgendwie zu locker und zu lax irgendwie und ja, insofern alles gut, nicht wirklich schlimm, vielleicht ist die 4, die ich da vergeben habe, bei der ich jetzt bleiben würde, auch ein bisschen zu kritisch, aber ja, 4 plus, aber ich könnte mich auf eine 3 minus hochquatschen können.
Wie vermerke ich das jetzt hier in meiner Excel-Tabelle?
Aber es gibt auch so einen anderen Punkt und deswegen bleibe ich dann doch lieber bei der 4, also im Namen des jungen Tiro, auch da haben wir drüber gesprochen, wo er runterbeamt und dann in Angesicht des Klingonen seinen Sicherheitsoffizier den Phaser zieht und von einem der Eingeborenen, ich weiß es gar nicht, wie sie heißen, muss ich gestehen, getötet wird und dann sagt er, ja, wieso habt ihr den getötet? Der war total unerfahren. Und da hatte ich ja damals schon mich drüber aufgeregt, tue ich immer noch. Da muss ich sagen, naja, wenn der so unerfahren ist und wenn es doch so eine kritische Einsatz, so eine kritische Mission ist und alles, dann nimmt man doch keinen unerfahrenen Menschen mit runter. Das hat auch was mit Steuerung zu tun. Das geht auch in so ein paar andere Themen mit runter. Da geht auch um Verantwortung und solche Dinge und Risikobereitschaft, aber das hat auch für mich was mit Disziplin zu tun. Also dann jemand mit runterzunehmen, der auch diszipliniert sich da unten verhält und nicht sofort ausflippt, nur weil er einen Klingon sieht und dann das Unheil praktisch heraufbeschwört. Insofern würde ich dann doch bei der 4 bleiben.
Ja. Aber ich will dich auch gar nicht hochquatschen. Alles gut.
Echt nicht?
Nein.
Och. Okay. Führung, Authentizität. Da hatten wir letztes Mal uns mit den Fragen beschäftigt. Natürlich ist die Führungskraft, also ist Kirk authentisch in seinem Verhalten? Agiert er glaubwürdig und vertrauensvoll? Sind seine Entscheidungen, seine Vorgehensweisen transparent und nachvollziehbar für die Leute? Und da hatten wir letztes Mal, ich hatte glaube ich eine 1 minus vergeben und Thomas, du warst bei einer glatten 1, also beides sehr, sehr gute Beurteilungen. Wie sieht's dieses Mal aus?
Ja, also authentisch, glaube ich, das kann man Kirk nicht absprechen. Authentisch ist der verstellt sich nicht, der ist so, wie er ist. Und das ist er auch in Staffel 2 geblieben. Allerdings haben wir so ein paar Aspekte von ihm kennengelernt, die sich aus meiner Sicht ein bisschen stärker gezeigt haben als in der ersten Staffel. Nämlich, was das Thema vertrauensvolle Zusammenarbeit und Transparenz betrifft. Ich erinnere mal an so Folgen wie Tödliche Wolken, wo er sehr, sehr verschlossen ist, auch gegenüber seinen engen Freund McCoy und seinem sehr engen Vertrauten Spock. Ähnlich verhält sich das aus meiner Sicht auch bei der danach folgenden Episode Loch im Weltraum, wo er so ein bisschen überarbeitet ist und auch da, ja, sag ich mal, wenig sensibel mit seiner Crew umgeht. Und von daher habe ich ein bisschen Abstriche gemacht und bin diesmal auf eine 2 runtergegangen, also immer noch in Summe gut. Aber es gab mehr als eine Situation, wo ich fand, dass er wenig transparent war und eben nicht so vertraut war, wie das über große Teile der ersten Staffel war.
Ja, absolut, bin ich komplett bei dir. Ich war ja letztes Mal mit so einer groben 1- ja auch relativ gut. Ich würde diesmal auch tatsächlich auf eine 2 gehen, aus genau den gleichen Gründen, die du schon genannt hast. Also es sind so ein paar Dinge, die mir nicht gefallen haben. Das sind einmal die beiden Folgen, die du schon genannt hast, Obsession und das Loch im Weltraum.
Ja, genau. Loch im Weltraum und Spukschloss im Weltall.
Ja, ja.
Damit du das nicht verwechselst.
Irgendwann kriege ich das nochmal hin. Was mir aber überhaupt nicht gefallen hat, war auch die Eingangsszene, oder was Eingangsszene war es nicht, aber ziemlich am Anfang in Amok-Time, wo Spock um Urlaub bittet, wo ich auch sagen würde, wo ich als Führungskraft erwarten würde, wenn doch mein erster Offizier in dem Fall kommt, mein bester Mann, mit dem ich schon so lange, so vertrauensvoll, so viel erlebt habe, der kommt jetzt zu mir und sagt, hör mal, ich brauche Urlaub, dann wird mir nur ein Wort einfallen, hau ab, sieh zu, komm wieder, wann du meinst. Also da fange ich dann nicht an rumzudiskutieren, ja, brauchen Sie das denn? Ja, muss das denn sein? Was ist das denn? Also das fand ich ganz, 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 ganz furchtbar und auch absolut unauthentisch und das spiegelt auch überhaupt nicht die Beziehung zwischen den beiden wider. Deswegen fand ich das eine ganz schlimme Szene, die mir wirklich überhaupt nicht gefallen hat. Insofern, 2 ist ja immer noch gut, weil es sind halt nur einzelne Szenen, du hast vollkommen recht, das zieht sich nicht wirklich so richtig durch. Aber du hast ja auch mal gesagt, irgendwie so 2, 3 Folgen hintereinander, wo er jedes Mal schlecht gelaunt und pumpig war.
Ja.
Und die Leute auch anpumpt. Ne?
Also das genau, auch irgendwie. Ja, also ich meine, das ist ja auch eine gewisse Zeichen von Authentizität, aber hat natürlich mit vertrauensvoller Zusammenarbeit wenig zu tun.
Ja, das sind so 2 Seiten einer Medaille, ne? Also Authentizität, ja, aber man muss sich natürlich auch irgendwie im Griff haben.
Genau.
Ich kann es ja nicht hingehen und kann sagen, ich bin eine tolle Führungskraft, weil ich bin ein Choleriker und ich bin total authentisch, weil ich immer total cholerisch meine Leute anpampe. Das ist natürlich damit nicht gemeint.
Nein, ne? Hör auf, das gibt's gar nicht. Das ist verrückt.
Ja, tut mir leid. Egal, so, wir schweifen ab. So, 2 und 2. Mach den Mittelwert 2.
Wie du das so schnell ausgerechnet hast. Also Claudius, du bist gut drauf. Ich sehe schon top.
Ja, ich habe mich vorbereitet. Ich habe mich top vorbereitet. Nochmal Führung. Diesmal das Thema Teamverhalten, Kooperation. Also einsame Entscheidung versus Besprechen im Team, Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, also mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Offizieren in dem Fall, deren Meinung einholen, deren Ratschläge einholen und natürlich auch berücksichtigen, idealerweise nicht nur einholen. Auch unser Lieblingsthema, wie werden Teams zusammengestellt, Stichwort Außenteams. Ich glaube, da haben wir mehr als genug schon drüber geredet. Also das sind alles so Themen, die unter diesem Kriterium so ein bisschen betrachtet werden sollten. Da war letztes Mal eine sensationelle Geschichte, weil da habe ich ihn nämlich besser bewertet als der Thomas.
Das kam aber noch ein paar Mal vor hinterher.
Echt? Hatte ich gar nicht mal am Schirm. Kann ich mich nur für entschuldigen, wie das passieren konnte. Thomas hatte eine 3 gegeben, befriedigend. Und ich war bei einer 2-. Also bin ich wirklich weit auseinander, aber ich war ein Tick besser und habe den James, den Jim da ein bisschen besser gesehen, offensichtlich. Ja, Thomas, wie sieht's heute aus?
Ja, ich habe ja die Note vorbereitet. Ich überlege tatsächlich noch, ob ich die nochmal abändern soll. Also, ja, denn auch hier, finde ich, hat sich was in der zweiten Staffel verändert. Und zwar eigentlich 2 Dinge. Und das ist nämlich einmal das Thema Rat einholen. Ich kann mich in der ersten Staffel an mehrere Folgen erinnern, wo es Teambesprechungen gab, wo man sich zusammengesetzt hat, was besprochen hat, wo Kirk auch aktiv andere Meinungen eingeholt hat, auch von Leuten, die vorher mit abweichenden Meinungen aufgefallen sind. Und das ist in der zweiten Staffel weniger geworden. Das ist nicht ganz weg. Ich hatte das noch etwas stärker in Erinnerung, aber es gab noch mal so 1-2 Folgen, wo es Besprechungen gab. Aber in Summe deutlich weniger. Also wir erleben hier in der zweiten Staffel mehr einen Kirk, der auch in nicht ganz eiligen Situationen eher einsame Entscheidungen trifft. Und das zweite Problem ist das Thema Außenteams. Auch da gibt es einen großen Unterschied, finde ich. In der ersten Staffel haben wir sehr unterschiedlich zusammengesetzte Außenteams erlebt. Also es war natürlich immer Kirk dabei, es war häufig, aber nicht immer Spock dabei. Und dann gab es immer ganz, ganz unterschiedliche Zusammensetzungen, je nach Mission. Und in der zweiten Staffel geht man dazu über, dass überwiegend die Außenteams aus Kirk, Spock und McCoy bestehen und in Ausnahme sind zwar andere dabei. Und ich habe hier als Note erstmal reingeschrieben, wieder eine 3, aber das wird jetzt nicht dem entsprechen, was ich gesagt habe. Deswegen gehe ich jetzt auf eine 4 an der Stelle. Denn wir haben ja dann noch die Folge Computer M5, wo ja auch der Computer, dieser Supercomputer, sagt, Außenteamzusammenstellung ist irgendwie komisch hier von Captain Kirk. Die ist logisch anders und dem würde ich mich jetzt hier anschließen und das wäre jetzt dann für mich vielleicht eine gute 4, könnte man jetzt sagen. Also du würdest vielleicht sagen 4+, aber ich bin ja ein Freund von ganzen Noten und dann ist es jetzt in dem Fall eine 4.
Lustig, weil dem würde ich mich tatsächlich anschließen. Also ich habe in der Vorbenotung auch eine 4 gegeben. Ich habe auch lange überlegt, 3-4, also 3- oder 4+ oder so, aber habe dann gesagt, damit der Thomas nicht wieder beschimpft, entscheide ich mich jetzt für eine ganze Note. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, für eine 3 hat es mir nicht gereicht. Weil es gibt sehr, sehr viele Folgen, genau das, was du sagst, genau das Problem von Kirk in dieser Staffel, das ist nämlich der Punkt, er neigt hier viel, viel häufiger als in der ersten Staffel, Dinge mit sich selber auszumachen. Er neigt dazu, einsame Entscheidungen zu treffen und keinen Rat einzuholen und teilweise sogar gegen den Rat von anderen zu handeln. Also am schlimmsten fand ich, was ist am schlimmsten, aber am bezeichnendsten fand ich eigentlich hier The Deadly Years, wo er ja wirklich an seinem Stuhl klebt, man kann es ja nicht anders sagen, und im Prinzip völlig beratungsresistent ist.
Das ist richtig, wobei in der konkreten Folge würde ich ihn so ein bisschen in Schutz nehmen, weil er ja unter diesem Virus, der ihn altern lässt, das ist ja eher unter einem Krankheitsgesichtspunkt zu sehen. Also das ist völlig richtig, was du sagst. Also das ist ja unmöglich natürlich. Aber da würde ich jetzt nochmal ein Auge zudrücken, weil ich sagen würde, gut, der war krank zu dem Zeitpunkt und konnte das selbst eben nicht mehr so reflektieren. Aber nochmal, ich bin ja deiner Meinung in Summe. Jetzt habe ich schon wieder unterbrochen. Also von daher sprich den Satz gerne noch zu Ende.
Ich war fertig.
Schade. Schade, du hast dich bisher noch gar nicht so in Rage gesteigert wie in den regulären Folgen.
Okay, dann also was ich noch gerne ergänzen möchte, ist sicherlich gerne nochmal die Folge Der Erste Krieg, wo er ja am Ende eine moralisch sehr, sehr, auch zugegebenerweise schwierige Entscheidung trifft. Also da kann man jetzt wirklich lange, lange drüber philosophieren, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Ich persönlich habe da eine sehr klare Meinung. Meiner Meinung nach ist es die falsche. Aber darum geht es mir ja gar nicht. Es geht mir ja darum, dass es ihm ja auch gesagt wird, nämlich von Pille, dass es eigentlich eine doofe Entscheidung ist. Und auch da ist er sehr, 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 sehr beratungsresistent. Ein Computer M5 ist er auch sehr beratungsresistent über gewisse Themen. Er ist zwar zwischendurch immer mal wieder reflektiert, hat auch wieder so positive Momente. Aber wie gesagt, für eine 3 hat es mir nicht so ganz gereicht. Gut, so kommen wir zum letzten Kriterium unter dem Oberbegriff Führung, nämlich die Frage der sogenannten Vorbildfunktion einer Führungskraft. Was haben wir uns dazu gedacht? Wir haben uns dazu so überlegt, so Fragen oder so Kriterien, zum Beispiel verlangt die Führungskraft von ihren Mitarbeitern denn auch nur das, was er selber bereit ist zu tun? Geht er fair und sachlich mit den Mitarbeitern um? Begegnet er ihnen auf Augenhöhe? Also hat er eigentlich so einen fairen und anständigen Umgang mit seinen Leuten? Da waren wir letztes Mal auch wieder mal sehr, sehr positiv gestimmt. Ich habe eine 1 vergeben, du hast eine 2 vergeben, macht überraschenderweise 1,5 im Mittelwert. Ja, und diesmal glaube ich jetzt nur dem, was wir bis jetzt schon alles besprochen haben, weil die Themen ja doch alle irgendwo so auch ein bisschen ineinander übergehen, glaube ich, sind wir beide wohl doch eher deutlich kritischer gestimmt, oder?
Ja, also ich tue mich auch so ein bisschen schwer, so die Trennschärfe jetzt zwischen den einzelnen Fragestellungen immer so hinzubekommen. Aber du hast völlig recht, ich bin hier deutlich kritischer unterwegs als beim letzten Mal oder von der Note her vielleicht etwas kritischer als beim letzten Mal. Es wiederholen sich jetzt aber die Themen, an denen ich das festmache. Also wie gesagt, es sind Situationen, in denen er seine Mitarbeiter eben nicht mehr fair und sachlich behandelt, weil er selbst so ein bisschen angefasst ist. Es gibt Situationen, wo er Mitarbeitern Anweisungen ergibt, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Also die Anweisungen sind schon sinnvoll, aber diese Anweisung zu geben, sie ist halt nicht sinnvoll. Wenn er Scotty sagt, halt das Schiff im Orbit, wenn er dem Sal sagt, schalt die Kühlung ein, ja, da wären die nicht nur selbst drauf gekommen, sondern das war sogar deren Aufgabe, selbst drauf zu kommen. Also das sind alles Dinge, die mit dem Thema Vorbildfunktion an der Stelle wenig zu tun haben. Von daher bin ich jetzt hier wohlwollend auf eine 3 als Note gekommen.
Ja, also ich hatte ja letztes Mal ihm eine glatte 1 gegeben. Das war ja offensichtlich eine sehr, sehr gute Einschätzung. Ich würde aus den gleichen Gründen, die du genannt hast, hier auch einen Abstrich machen. Ich wäre nicht ganz bei einer 3, ich wäre schon immer noch bei einer 2, weil es gibt auch viele, viele Punkte, die mir gut gefallen haben, wo er gerade so dieser Punkt, Dinge selber zu tun und nicht von anderen zu verlangen, da ist er natürlich nach wie vor stark. Da hat sich von der ersten zur zweiten Staffel auch wenig geändert. Aber er ist dann wiederum in anderen Bereichen, finde ich, kein gutes Vorbild. Also ich finde zum Beispiel, auch da hat man natürlich über alles schon gesprochen, aber einfach nur, um mal so ein bisschen ja zusammenzufassen. Also wenn er in Reise nach Babel so eine diplomatische Mission hat und dann vor seinen Leuten, wenn auch vor wenigen unter verschlossener Tür, aber doch vor seinen Mitarbeitern, die Diplomaten oder die ganze Mission als Affentheater bezeichnen, dann finde ich das einfach als Vorbild nicht gut. Das macht man nicht. So, das ist ungefähr so, wenn du als Führungskraft vor deinen Mitarbeitern über deine nächsthöhere Führungskraft herziehst. Das macht man einfach nicht. Das ist einfach ein schlechtes Vorbildpunkt. Das ist ein schlechter Stil, wie ich finde. Und auch dieses Thema, wo wir gerade schon mal drüber gesprochen haben, The Deadly Years. Ich finde mit diesem Kleben am Stuhl, auch wenn du sicherlich recht hast, das ist auch Teil des Krankheitsbildes, vermutlich, wir wissen es aber auch nicht. Es passt aber auch zu seiner Persönlichkeitsstruktur, fest davon überzeugt zu sein, ich bin eigentlich der Einzige, der kann. Und auch deswegen klebe ich am Stuhl. Also ich glaube, da ist beides so ein bisschen mit drin. Auch damit finde ich, mit diesem Verhalten ist er an der Stelle kein gutes Vorbild.
Ja, und da kommen ja noch andere Sachen hinzu. Also wenn wir mal so angucken, wie geht er überhaupt mit Diplomaten oder mit hochrangigen Sternenflottenleuten um? Also auch hier kennen Sie Tribbles, wo er total bockig reagiert, weil der Typ einfach arrogant ist, dieser Niels Barriss. Das ist auch kein gutes Vorbild. Ne? Also da kommen viele Sachen dazu.
Ja, absolut.
Stimme ich dir völlig zu.
Absolut. Ja.
Aber du bleibst bei deiner 2, ne? Ich will dich jetzt nicht runterquatschen, bitte nicht. Komm.
Nö, also,
ich will ja, dass du nächste Mal überrascht bist, dass du auch an manchen Stellen wieder bessere Noten gegeben hast.
Ah, okay, weil ich das bis dahin vergessen habe. Ich habe schon morgen vergessen, kann man da keine Sorgen. Okay, gut. Dann bleibe ich bei der 2. Du hast eine 3, mach eine 2,5. Oder wie wir gerne sagen, 2 minus.
So. Oder 3 plus, ne?
Ja.
Das wir jetzt aussuchen.
Ja. Okay. So, jetzt verlassen wir so ein bisschen die engeren Themen der Führung und gehen so ein bisschen in grundlegende Themen über. Das nächste Kriterium wäre Durchsetzungsvermögen oder Durchsetzungsfähigkeit. Also ist hier jemand, ist eine Führungskraft in der Lage, sich in Konflikten, in schwierigen Verhandlungen gegen Widerstände durchzusetzen? Ist er jemand sicher im Auftreten? Kann er in Konflikten bestehen, unangenehme Situationen halt eben auch durchstehen und sich ja durchsetzen mit seiner Idee, mit seinen Entscheidungen? So, letztes Mal war das eine sehr klare Geschichte. Wir haben beides mal ein sehr gut vergeben. Macht in Summe auch ein sehr gut. Ich habe es halt einfach drauf mit der Mathematik.
Also ich bin schön, dass du das immer noch mal so erklärst. Das finde ich super, toll.
Ja, nicht, dass die Hörer uns verlieren bei diesen komplexen Formeln, die wir hintergelegt haben. Also die wären ja eines Jordi LaForge würdig hier, diese Excel-Tabelle. So, und Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt fange ich vielleicht mal an. Ich habe jetzt auch keine wirklich großen Veränderungen zur ersten Staffel gesehen. Ich würde auch hier bei einer 1 bleiben. Ich finde, das ist immer noch eine klare Stärke. Ich meine, wäre ja auch schlimm, wenn so ein Sternflottenkapitän sich nicht durchsetzen könnte. Aber wir haben ja eine Menge schwierige Situationen. Ich finde ihn nicht immer geschickt. Das ist eher so dieses Thema Diplomatie. Da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Das hat sowas auch mit Vorbildfunktion, Wertschätzung zu tun, Umgang mit Diplomaten. Also wenn er jemanden doof findet, dann lässt er den das auch merken. Aber das wäre jetzt nicht was, wo ich sagen würde, deswegen würde ich jetzt in rein bezogen auf das Thema Durchsetzungsvermögen, Konflikte durchstehen, ihn upraten. Also da würde ich bei einer 1, bei einer sehr guten Note verbleiben wollen. Da hätte ich jetzt auch keine größeren Beobachtungen in einzelnen Folgen, wo ich sagen würde, da ändere ich jetzt was groß. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das absolut genauso. Ich bin auch bei meiner 1 geblieben, um das schon mal vorwegzunehmen. Denn wenn wir uns nochmal so die Kriterien angucken, die wir uns überlegt haben, der ist absolut in der Lage, sich in schwierigen Situationen durchzusetzen. Und da gibt es in der zweiten Staffel auch zahlreiche Beispiele, wo das passiert. Und wo es ihm auch gelingt, sich durchzusetzen, und zwar problemlos gelingt, sich durchzusetzen. Also wenn wir jetzt hier mal auf die häufig schon angesprochene Folge, wie schnell die Zeit vergeht, The Deadly Years, gucken. Nach Gesundung ist er sofort in der Krisensituation Herr der Situation, kann sofort die Situation klären, kann sofort das Kommando übernehmen. Wir hatten vorhin schon mal über die Folge Planetenkiller gesprochen, wo der sich sogar in einem fremden Schiff befindlich gegen den ranghöheren Commodore Decker auf seinem Schiff durchsetzen kann, und das zieht sich durch die komplette Staffel. Das gleiche gilt für das Thema, geht die Führungskraft Konflikten nicht aus dem Weg. Du hattest es beim letzten Mal, glaube ich, schon so treffend gesagt, ja, und zwar allen Konflikten geht er nicht aus dem Weg, ob die jetzt verbal oder körperlich sind, er ist immer mitten dabei, und auch das ist ja so geblieben, und natürlich ist er absolut sicher im Auftreten, wenn der sich in seinem Territorium befindet, auf seinem Schiff, auf seiner Brücke, mit in seinem Kommando, und das ist eine klare Stärke. Und von daher, wie gesagt, auch da von mir eine glatte 1.
Also da gibt es, glaube ich, auch nicht viel zu diskutieren. Gut, ja, kommen wir zum nächsten Kriterium. Wie belastbar ist denn der gute Jim? Wie reagiert er unter Druck, und vermittelt er zum Beispiel seinen, ja, Offizieren, Mitarbeitern auch in schwierigen, auch in ausweglosen Situationen Sicherheit? Da hatten wir letztes Mal auch recht gut bewertet. Ich war bei einer 1-, 1,5, du bei einer glatten 2. Und ja, wie sieht es diesmal aus bei dir?
Ja, also grundsätzlich habe ich ja gerade schon so ein bisschen argumentiert, finde ich, dass er in Drucksituationen eigentlich gut agiert, und auch das ist ja eine große Stärke von ihm, dass er in solchen Drucksituationen handlungsfähig bleibt, also durchaus sehr initiativ unterwegs ist, und das, finde ich, ist auch nach wie vor eine große Stärke von ihm. Ich glaube auch, dass er es dann schafft, Sicherheit zu vermitteln in solchen Situationen seiner Mannschaft. Also das sind jetzt erstmal zwei dicke Pluspunkte. Abstriche, und die habe ich ja beim letzten Mal schon gemacht, muss ich nach wie vor machen, weil es in belastenden Situationen durchaus immer wieder zu Situationen kommt, wo er nicht mehr so Prinz Charming ist, also wo er mal seine Leute eben anblafft. Beispiele haben wir gerade schon alle genannt. Ich fand die jetzt nicht so überstrahlend, dass ich jetzt gegenüber letztem Mal abgegradet habe, also von daher gibt es auch diesmal wieder eine glatte 2 von mir, aber ich beobachte das weiter kritisch in der dritten Staffel, denn es sind mehr Situationen gewesen als in der ersten Staffel. Also da waren es wirklich so vereinzelte Situationen, jetzt waren es so ein paar mehr. Ich habe die jetzt aber schon ein paar Mal heute hier angeführt, und ich will die jetzt auch nicht bei jedem Beurteilungskriterium jetzt für schlechte Noten hier als Beleg nehmen, weil das würde dann den Situationen nicht mehr gerecht werden, weil so viele Situationen waren es dann am Ende des Tages auch nicht, dass sich das jetzt auf 12 Beurteilungskriterien niederschlagen müsste.
Ja, ich hätte ja letztes Mal eine 1,5, 1- gegeben. Ich würde diesmal mich deiner Meinung im Wesentlichen angleichen. Also eigentlich wäre ich ja bei der 1,5 geblieben, aber ich traue mich nicht, halbe Noten zu geben.
Doch.
Deswegen, nein, gerade ein Scherz. Ich traue mich schon. Nein, also tatsächlich würde ich ihn ein bisschen niedriger bewerten, um mich auf deiner 2 auch zurechtfinden und dir zustimmen wollen. Ich finde, man muss zwei Dinge unterscheiden. Ich finde, was er hervorragend macht, und das habe ich in der letzten Beurteilung schon gesagt, finde ich, zieht sich auch 1:1 durch, ist Sicherheit auszustrahlen in schwierigen und teilweise auch ausweglosen Situationen. Das macht er immer noch hervorragend. Da gibt es ja auch genügend Beispiele, wenn ich hier an GameStars auf Triskelion denke, an M5 denke, weiß der Geier, welche Folgen noch alle. Da könnte man jetzt eine ganze Liste machen, wo wirklich ja schwierige und sehr komplexe Situationen sind, wo auch teilweise Gefahr für die Leute besteht. Und er vermittelt immer irgendwo eine Sicherheit, immer irgendwie den Eindruck, er hätte einen Plan, auch wenn er, da kommen wir ja gleich noch darauf, ganz häufig gar keinen hat, aber egal. Aber er vermittelt den Eindruck, also das macht er ganz hervorragend. Was mir auch gut, aber eben nicht ganz so super gefällt, ist dieses Thema, wie reagiert er unter Druck? Und ich finde tatsächlich, und das hast du eben auch schon ein paar Mal gesagt, also er ist schon manchmal manchmal dünnhäutig bei manchen Themen und dann wird der auch pampig. Und da muss ich sagen, das ist auch ein Zeichen von Belastbarkeit oder eben nicht von Belastbarkeit, wo ich sagen würde, ich lasse den Druck dann eben nicht raus und ich lasse es mir nicht anmerken. Ich mache das mit mir selber aus und lasse das nicht an meinen Leuten aus. Und da haben wir häufig Situationen, wo in verständlicher Art und Weise der Druck, den er empfindet, nach außen weitergegeben wird. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde das völlig in Ordnung, völlig normal. Aber das ist dann eben für mich keine Eins mehr, sondern eben eine Zwei, was ja immer noch eine hervorragende Beurteilung ist.
Ja.
Gut. So, wir nähern uns langsam aber sicher dem Höhepunkt der heutigen Beurteilung.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Jetzt noch nicht, wir nähern uns, wir sind noch nicht da.
Ja, deswegen bin ich ja gespannt, was der Höhepunkt sein wird.
Achso, okay. Entscheidungs- und Risikoverhalten. Trifft die Führungskraft auch Entscheidungen bei unvollständiger Informationslage? Ist sie entscheidungsfähig in schwierigen Situationen? Ist sie bereit, auch Risiken einzugehen, die angemessen und kalkulierbar sind? Das heißt, ist das kein Zauderer, aber auch kein, wir machen mal und gucken mal. So, letzte Staffel, Beurteilung von mir, eine glatte 2. Beurteilung vom Thomas, eine glatte 1. Ich sage nicht den Mittelwert, den müssen sich jetzt alle selber ausrechnen. Dann schimpft der Thomas wieder mit mir. So, Thomas, letztes Mal ein sehr gut. Wie schätzt du es heute ein?
Ja, also hier müssen wir ja zwei Dinge unterscheiden, weil auch hier gibt's ja wieder so zwei Seiten der Medaille. Nämlich einmal, wie ist die Führungskraft in der Lage, Entscheidungen zu treffen, wenn eine unvollständige Information vorliegt, so wie du es genannt hast. Und das, finde ich, macht er nach wie vor sehr gut. Das ist eine der großen Stärken von ihm, dass der in den Situationen handlungsfähig bleibt und dann eben eine Entscheidung trifft und die auch durchsetzt, wenn wir nochmal auf das Thema Durchsetzung zu sprechen kommen. Bei dem Risikoverhalten, und das war, glaube ich, auch beim letzten Mal so eher dein Downgrade, so muss man ja sagen. Ne? Du bist ja von 1 auf 2 dann runtergegangen oder hast dich für die 2 entschieden, weil du gesagt hast, manchmal geht ja Risiken ein, die nicht angemessen sind. Und dem würde ich dieses Mal tatsächlich auch anschließen, der Argumentation. Es ist manchmal so, dass die Risiken, die er eingeht, ja, aus meiner Sicht schon größer geworden sind, als das beim letzten Mal der Fall war. Eine Szene ist mir da so ganz besonders im Auge geblieben, hier bei Geist sucht Körper, wo er auch mit dieser Emotionsgeladenen Rede, Risiko ist unser Geschäft, seine Mitarbeiter versucht zu begeistern oder es ihm ja auch gelingt, die zu begeistern, wo du ja auch zu Recht gesagt hast, naja, ich muss ja auch immer meine Rolle als Führungskraft sehen, unter welchen Umständen mir meine Mitarbeiter dann auch möglicherweise zupflichten oder meinen, mir zupflichten zu müssen, weil ich eben die Führungskraft bin. Und ja, es gibt hier, wenn wir jetzt gerade so das Thema, wie schütze ich mein Außenteam, gucke, wo er schon Risiken eingeht, die relativ groß sind. Und von daher bin ich jetzt in der Gesamtnote hier auf eine 2 gekommen und finde ich, das ist jetzt eher so die für die zweite Staffel angemessene Notenstufe.
Also ich bin ähnlich wie du kritischer als beim letzten Mal. Ich habe ja letztes Mal eine 2 vorgegeben. Ich würde jetzt tatsächlich, wäre bei einer 3, weil mir haben viele, viele Situationen, viele Entscheidungen nicht gefallen. Insbesondere, es sind die gleichen Argumente, die du jetzt gerade gesagt hast, sind auch die gleichen Argumente, wie ich sie in der letzten Staffel, in der letzten Beurteilung schon gesagt habe. Es sind halt nur dieses Mal, finde ich, mehr als in der ersten Staffel, wo er Entscheidungen trifft, wo er keine angemessenen Risiken angeht, sondern wo er völlig überzogen risikofreudig ist und man eigentlich nur immer hoffen und eine Kerze anzünden kann, dass es gut geht. Und es geht dann auch immer gut, häufig aber muss man auch sagen, und jetzt bin ich vielleicht ein bisschen sehr kritisch, ist das gar nicht sein Verdienst. Manchmal hat er einfach nur Glück. Ja, 99%, der fährt die Karre immer in den Mist, also natürlich jetzt nicht immer, ich übertreibe jetzt ein wenig polemisch. Der Kirk fährt die Karre in den Mist durch irgendeine Hauruck-Entscheidung und dann entweder hat er Glück oder irgendein Mädel kann er bezirzen oder Spock hat einen Plan. Und da ist dieses Thema Geist durch Körper, da habe ich mich ja damals schon drüber aufgeregt, ist genau das beste, hervorragende Beispiel. Oder auch das Loch im Weltraum.
Raum, ja. Ich muss auch mal gucken. Also ich lese das auch nur hier ab.
Danke. Das Loch im Weltraum, diese Entscheidung, nachdem doch schon das Vulkanierschiff zerstört worden ist, in dieses Loch reinzufliegen mit der gesamten Mannschaft, ohne auch nur Informationen zu haben, was es überhaupt ist, finde ich nicht risikobereit, finde ich absolut überzogen, finde ich absolut fahrlässig. Die Entscheidung bei Geist sucht Körper, erhält ja eine flammende Rede. Okay, und da habe ich auch was zu gesagt. Aber diese Entscheidung zu treffen, wir machen das jetzt einfach mal, ohne irgendein Backup, ohne irgendeine Sicherheitsmaßnahme oder irgendeinen Plan B im Hintergrund, das ist fahrlässig, das ist nicht risikobereit. Das ist kein angemessenes Risiko, das ist fahrlässig. Und es sterben ja, auch das muss man mal ganz deutlich sagen, es sterben ganz viele Menschen in dieser zweiten Staffel aufgrund fahrlässiger Entscheidungen von James Kirk. Das ist einfach so. Ja. Punkt. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ist der hier beim Thema, was ich ihm jetzt geben würde, eine 3, noch echt gut bedient. Da soll er sich mal nicht beschweren, der Jim. Da ist er mal ganz gut bedient mit. So nämlich. Was haben wir als nächstes?
Kommt jetzt der Höhepunkt?
Jetzt kommt der Höhepunkt.
Also, okay.
Wir sind beim Thema Planung und Organisation. Das fanden wir ja letztes Mal beide nicht so ganz überzeugend. Ich hatte eine 4 vorgegeben, eine ausreichende Note. Du warst bei der 3 befriedigend unterwegs. Auch hier möge sich der geneigte Zuhörer den Mittelwert bitte selbst ausrechnen. Wie sieht es denn dieses Mal aus, Thomas? Wie hast du den James jetzt mal eingeschätzt?
Ja, was soll ich sagen?
Das gefällt dir nicht, ich höre schon.
Ja, das ist richtig. Ich überlege aber schon seit Tagen, ob es mir nicht gefällt oder ob du mir so oft eingeredet hast, dass es dir nicht gefallen hat, dass es mir jetzt auch nicht mehr gefällt.
Okay.
Also, ich muss dir ja recht geben. Also, wenn wir uns viele Folgen angucken, er beamt mit einem Außenteam runter und der Plan wird eigentlich so entworfen, ja, wenn er passiert. Also, ob das Epigonen ist, ob das hier die Brot und Spiele ist, die Folge, ob das die Folge ist Schablonen der Gewalt. Also, immer wieder kommt es zu Situationen, wo man sich gewünscht hätte, dass einfach mal eine Besprechung stattgefunden hätte. Und wie gesagt, vielleicht habe ich das jetzt auch einfach diese Staffel so oft von dir gehört, dass ich das jetzt als meine Meinung übernommen habe. Das mögen sich jetzt die Zuhörer selbst überlegen. Ich bin jetzt in dem Fall auf eine 4 gegangen. Also ich fand es tatsächlich schlechter als in der ersten Staffel und von daher fand ich das jetzt die richtige Entscheidung.
Also der 4 schließe ich mich an. Habe ich ja letztes Mal auch vorgegeben, hat sich nichts dran geändert. Ich finde es auch auffälliger, aber ich würde jetzt nicht auf eine 5 gehen. Also das fände ich jetzt auch ein bisschen zu hart, weil eigentlich müsste man ja sagen, wenn ich letztes Mal schon eine 4 gegeben habe und jetzt die zweite Staffel kritischer sehe, müsste ich ja eigentlich eine schlechtere Note vorgeben. Das würde mir nicht reichen dafür. Also wir wären damit beide bei einer 4. Und ich finde, es gibt sehr, sehr viele Folgen, wo... Ja, du sagst, der Plan entwickelt sich. Ja, ganz häufig entwickelt er sich auch gar nicht, weil ganz häufig besteht der Plan oder die ganze Folge darin, dass Kirk reagiert auf etwas, was passiert. Also es entwickelt sich eigentlich bis zuletzt ganz häufig kein Plan. Also manchmal ja, also bei Tempel des Apoll zum Beispiel, da entwickeln die einen Plan, ob der jetzt bekloppt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber die entwickeln dann einen Plan mittendrin. Bei der Folge mit Harry Mudd entwickeln sie einen Plan, der ist vielleicht auch ein bisschen bekloppt. Aber egal, sie haben einen Plan. Aber genau, du hast sie gerade genannt, bei Brett in Circuses beispielsweise, bei Nomad und bei ähnlichen Dingen, da habe ich wirklich das Gefühl, da wird einfach nur immer situativ reagiert. Und man hofft irgendwie, dass das am Ende irgendwie gut auskommt, was es dann ja auch immer tut, weil sonst geht ja keine dritte Staffel. Aber richtig überzeugend ist das für mich nicht. Von daher bleibe ich bei meiner 4 vom letzten Mal. Du bist jetzt bei einer 4, habe ich es endlich geschafft. Und auch hier eine hochkomplexe Rechnung des Mittelwertes. Wir haben eine 4. So. Wir nähern uns dem Ende. Motivation und Einsatzbereitschaft. Wie pflichtbewusst ist die Führungskraft? Wie hoch ist die intrinsische Motivation? Und wie wichtig ist der Führungskraft Loyalität zum Job, zum Schiff, in dem Fall müsste man sagen, zur Mannschaft? Letztes Mal klares Bild. Wir haben beide eine 1 vergeben. Wie sieht das dieses Mal aus?
Ja, da habe ich jetzt tatsächlich wenig zu meckern. Ich finde, er ist nach wie vor sehr pflichtbewusst, auch wenn wir jetzt beim Thema Pflichtbewusstsein sicherlich auch so Umgang mit anderen Sternflottenangehörigen oder Föderationsangehörigen sicherlich nochmal kritischer gucken müssten. Aber ich finde, nach wie vor ist er sehr hoch motiviert. Dem ist so das Thema Loyalität zu seiner Mannschaft sehr, sehr wichtig. Von daher bin ich bei meiner Note geblieben. Auch hier gibt es eine glatte 1. Da will ich jetzt auch keine Abzüge machen. Das war mir dann nicht genug Material, um da jetzt groß rumzumeckern.
Also sehe ich genauso. Ich würde auch keine Abweichung von der Beurteilung der letzten Staffel machen. Es gibt so 2, 3 Dinge, die jetzt ja vielleicht auch nicht überstrahlen in der Staffel, aber die trotzdem so kleine Szenen sind. Einmal das Thema hier Reise nach Babel, wo er ja seine eigene Gesundheit sogar riskiert und sich da gesund spritzen lässt, sich auf den Captainstuhl schleppt praktisch, um Spock und damit auch die Mission letztendlich zu retten. Beim Thema Obsession, wo er sich am Ende selber als Köder anbietet, diese Antimaterie-Bombe. Da kann man natürlich auf der anderen Seite auch wieder meckern, ob das der Captain machen muss. Ja, klar, aber auf der anderen Seite ist das natürlich schon ein Thema von Einsatzbereitschaft und ja auch Motivation. Und man sieht ja auch dann, und jetzt komme ich wieder mal auf das Thema andere Seite der Medaille, man sieht ja auch zum Beispiel bei so Folgen wie Computer M5 oder bei The Deadly Years, da sieht man ja schon, wie sehr er an dieser Position hängt und wie wichtig ihm die ist. Also wie hoch da die intrinsische Motivation ist, auch hier wirklich ein Raumschiff zu befehligen und Captain zu sein. Also ich finde, da kann man wirklich nichts anderes geben als eine 1, da brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Haben wir es trotzdem gemacht, aber ist ja egal. Wir haben ja heute nichts mehr vor. So.
Ja, es wäre auch schade, wenn wir einen Podcast machen würden und dann einfach sagen würden, ja, unsere Note ist diesmal 1, tschö.
Ach so, meinst du, das will keiner hören dann?
Könnte ich mir vorstellen.
Vielleicht sagen die alle, Mensch, kommt doch mal zum Punkt hier. Aber gut. So, Verantwortungsbereitschaft haben wir noch. Übernimmt die Führungskraft Verantwortung und ist der Führungskraft ihre Verantwortung für die Mitarbeitenden oder für die Offiziere, in dem Fall müsste man sagen, klar. Auch da hatten wir ein klares Bild letztes Mal. 2x die 1, 2x12 Punkte, Germany 12 Punkte. Und ja, Bestbewertung, Thomas, dieses Mal. Hat sich was verändert in Staffel 2?
Eigentlich nicht. Also ich finde schon, dass er sich verantwortlich fühlt. Ich finde auch, wenn du zu Recht sagst, naja, die Zahl der Toten in der zweiten Staffel hat sich gesteigert, dass er sich durchaus da auch Selbstvorwürfe macht. Aber gerade in solchen Folgen, wir hatten sie jetzt ein paar Mal hier, tödliche Wolken, schon gesagt, da merkt man ja, wie er die Verantwortung dafür auch auf sich zieht. Von daher bin ich auch hier wieder bei einer 1 geblieben an der Stelle.
Also ich bin auch bei meiner 1 geblieben, um das direkt vorwegzunehmen. Auch hier gibt es wieder ein paar schöne Folgen, wo man wirklich sieht, klar, die Verantwortung, die er fürs Schiff, für die Mannschaft übernimmt. Auch wenn ich, ja, du hast richtig darauf hingewiesen, immer meckere, dass da immer Menschen sterben und so. Aber das hat ja eher was mit Risikoverhalten zu tun, nicht mit fehlendem Verantwortungsgefühl. Also man merkt das auch, es gibt so ein paar Szenen. Eine Szene ist mir im Gedächtnis geblieben, die ich persönlich recht schlimm und auch ein bisschen fies fand, in Gamesters of Triskelion, wo der, wie hieß er, Erik, glaube ich, ja, dieser Wikinger-ähnliche Typ da mit Uhura, man weiß ja nicht, Gott sei Dank, ich will auch gar nicht wissen, irgendwas anstellt. Da ist Kirk ja erkennbar unentspannt und da merkt man dann schon, da gibt es noch so ein paar andere Dinge, auch in Amok-Time, wo er im Prinzip dann ja sich in Gefahr bringt für Spock, in Babel, wo er, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, seine eigene Gesundheit riskiert. Also er ist sich, glaube ich, schon, was glaube ich, bin mir sicher, dass er sich seiner Verantwortung schon klar ist und bewusst ist. So, wir gehen ins Finale. Das letzte Kriterium des heutigen Tages, Werteorientierung. Ist die Führungskraft durch Werte geleitet, verhält sie sich werteorientiert und vertritt die Führungskraft die Werte der Sternenflotte. So, Lieutenant Commander Krieger, jetzt bin ich mal sehr gespannt.
Oh, ich bin Lieutenant Commander, okay.
Habe ich mir gerade mal so ausgedacht. Was, lieber Lieutenant?
Zum März wohl nicht gereicht, was? Okay. Ich wusste gar nicht, dass Lieutenant Commanders ihre Captains hier bewerten, aber ich dachte, das machen nur Admirals.
Nee, aber Lieutenant Commander, überleg mal, Worf ist ja erst im Kinofilm Lieutenant Commander geworden.
Ja, richtig.
Und von Harry Kim will ich gar nicht sprechen. Also sei mal froh mit Lieutenant Commander.
Ja, Werteorientierung. Ja, auch das ist eine schwierige Geschichte, denn grundsätzlich ist er natürlich werteorientiert und da bleibe ich auch bei. Und er vertritt ja auch die Werte der Sternenflotte. Wie er sie vertritt, da kann man sicherlich drüber streiten. Das ist sicherlich nicht immer so glücklich, aber wenn wir jetzt mal uns rein das Wertebild des James T. Kirk angucken, dann bin ich in Summe zufrieden. Und das habe ich auch in meiner Note hier gezeigt. Ich habe wieder eine 2 vergeben, wie beim letzten Mal auch.
Okay. Ja, ich hatte letztes Mal eine 3 vergeben und bin, das ist der einzige Punkt, wo ich tatsächlich sehr, sehr, sehr unentschlossen bin. Weil für mich da zwei Dinge zusammenkommen, die ich sehr unterschiedlich wahrnehme. Also einmal ist das, was du sagst, vollkommen richtig, sehe ich ganz genauso. Selbstverständlich ist der werteorientiert, selbstverständlich ist der sehr klar sortiert, selbstverständlich geht der werteorientiert und anständig mit Leuten um. Also wir haben gerade über so ein paar Themen gesprochen, klar, wenn er unter Druck steht, wird er pumpy und so, aber das sind jetzt alles Details, auf die will ich jetzt gar nicht groß eingehen. Aber, und jetzt komme ich auf das große Aber, was mir schon in der ersten Staffel nicht gefallen hat und was in der zweiten Staffel, finde ich, sich deutlich verstärkt im Sinne von verschlechtert hat, sind die Werte der Sternenflotte. Ich finde tatsächlich, mir fehlt in ganz, ganz vielen Folgen dieser zweiten Staffel der, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, der neugierige Forscher. Und ich erlebe ganz viel den Hau drauf. Und da muss ich sagen, das gefällt mir nicht. Das ist etwas, also wenn ich das jetzt mal vergleiche mit, ich weiß, du wirst wieder schimpfen, weil ich wieder vorgreife, aber wenn man das mal vergleicht mit Archer oder Picard.
Oh, 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 oh.
Ja, die sind ja auch sehr unterschiedlich.
Ich freue mich schon auf die Kurve, die wir bei der Werteorientierung von Captain Archer von Staffel 1 bis Staffel 3 machen werden.
Bis wir da sind, sitze ich im Rollstuhl und weiß gar nicht mehr, da kannst du mir erzählen, dass ich, das glaube ich dann alles, weil ich mich nicht mehr erinnere. Also tatsächlich, also wenn ich so an, und ich sage ja mal wieder, mein Lieblingsthema ganz häufig, neben dem Außenteam ist ja mein zweites Lieblingsthema, erste Direktive. Also das Jahr des Roten Vogels, wo er mal eben so eine Religion zerstört und das mal eben, dass sich einmischt. The Apple, wo er im Grunde genommen auch eine Zivilisation entscheidet, die ist nicht wert, die ist irgendwie künstlich. sind es, die finde ich doof. Das, finde ich, ist nicht werteorientiert. Das ist nicht abwägend. Und mein Problem ist ja immer, ich kann ja so eine Entscheidung treffen, aber was mir immer fehlt bei ihm, und das war in der ersten Staffel schon so und in der zweiten noch viel schlimmer geworden, ist, vor so einer eklatanten Entscheidung, jetzt wirklich in die Entwicklung einer Gesellschaft einzugreifen, doch vorher mal wirklich sich die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, was man da tut, abzuwägen, was es für Konsequenzen hat. Das hat für mich viel mit Entscheidung, viel mit Risikobereitschaft, all diesen Themen, aber es hat für mich auch mit Werteorientierung zu tun. Nämlich, das sind doch gerade die Werte der Sternflotte. Nicht Einmischung, forschen, erkunden. Dieses Thema Obsession, wo nicht mal ansatzweise ein Versuch gemacht wird einer Kommunikation. Das sind doch alles Werte der Sternflotte. Ich meine, es ist immer leicht klug zu scheißern. Ne? Gerade so hier Obsession, klar, das, am Ende hat er auch recht, es war eine tödliche Wolke und Kommunikation wäre vielleicht schwierig geworden, weiß man nicht. Aber man weiß es halt eben nicht, weil man es ja auch gar nicht versucht hat. Ich rede mich jetzt gerade in Rage, du merkst es, aber ja, will ich gar nicht, aber ich finde, da ist der wirklich nicht gut und ich freue mich schon auf Jean-Luc.
Ist nicht mehr lange.
Weil der für mich im Vergleich dazu wirklich die Ideale der Sternflotte vertritt, sogar in manchen Folgen besser als die Sternflotte selber. Und das war in Staffel 1 bei Kirk schon erkennbar, aber ich finde, in Staffel 2 ist es noch häufiger passiert. Deswegen bin ich wirklich am Hadern, ob die 3, die ich letztes Mal vergeben habe, ob die noch passt. Also ob es nicht eine 4 ist. Und da ich ja keine 3,5 vergeben darf, sonst werde ich ja wieder verhauen, würde ich tatsächlich hier zu einer 4 tendieren.
Ja.
Also ich muss wirklich sagen, da
gibt die doch.
Gibt's viele, viele, viele Dinge, die mir wirklich nicht gut gefallen. Wenn es auch viele gibt, die mir sehr gut gefallen, aber das gehört nicht dazu. Da habe ich nicht meinen Frieden mit. So.
Ja, dann sind wir durch.
Hammer.
Ja, du wirst nicht überrascht sein. Die Bewertung von Captain Kirk in der zweiten Staffel hat sich verschlechtert gegenüber der ersten Staffel.
Ja, ich habe es mitgeschrieben und das ist ja sogar deutlich, ne?
Ja, bin ich auch tatsächlich überrascht, aber ich habe es mir fast schon gedacht, weil ich ja meine Noten vorher kannte. Und also um jetzt mal die Hörer, die jetzt nicht alles direkt mitrechnen konnten, so ein bisschen abzuholen. Wir hatten im Mittelwert in der ersten Staffel eine Durchschnittsbewertung von ja fast 2, kann man sagen. Also wirklich in Summe gut, wobei ich einen Tacken besser lag. Also ich lag dann im Schnitt bei 1,83 und du irgendwie bei 2,13. Also im Schnitt fast dann 1,98, wenn man es ganz genau nachrechnet. Und diesmal bin ich schon eine halbe Note runtergegangen mit meiner Einzelbewertung. Und wir sind eben im Gesamtergebnis auch fast eine halbe Note runter. Weil du bist auch, ja, nicht ganz eine halbe Note, aber annähernd. Ne? Du bist jetzt bei 2,58 im Schnitt und ich bei 2,33. Und das macht dann zusammen 2,46. Also wir haben jetzt eine halbe Note runterbewertet.
Also von einer 2 auf eine 2 minus, könnte man sagen.
Ja, ne? Ja, genau. Meinst du, der darf trotzdem noch seine 5-Jahres-Mission weitermachen, der James T?
Ja, da der eine 5-Jahres-Mission alle 3 Wochen an irgendeiner Sternbasis im unbekannten Raum andockt, wird das schon werden. Also,
meinst du, könnten wir noch mal eine dritte Staffel schicken?
Ja, solange der Spock noch dabei ist, kann nichts schiefgehen. Da habe ich ein ganz gutes Gefühl.
Ja, schön. Gibt's noch ein abschließendes Fazit aus deiner Sicht?
Ja, vielleicht, weil ich es gerade gesagt habe, das wäre tatsächlich mal ein interessantes Gedankenspiel. Mich würde mal interessieren, wie lange die Enterprise durchhält, wenn Spock und Pille nicht da wären. Das würde mich jetzt ohne Scheiß, das würde mich wirklich mal interessieren. Und das wäre wirklich mal ein interessantes Gedankenspiel. Wir werden es ja nie erfahren, aber der Gedanke ist reizvoll.
Na, muss ich ja der Frage tatsächlich aus meiner Sicht von 2 Seiten nähern. Also einmal aus Produktionssicht. Und da muss man ja sagen, ist ja das Triumvirat schon so aufgestellt, dass Spock und McCoy so 2 Kehrseiten der Medaille darstellen und Kirk ja derjenige ist, der das in sich vereint. Also wenn man so will, das Beste beider Welten in sich vereint und in der Regel ja den Ratschlägen, den logischen und den menschlichen Ratschlägen oder den Gefühlsratschlägen ja irgendwie diese ausgewogene Mitte verteilt. Und ich glaube, wenn man das jetzt nochmal so in-Universe sich anguckt, also wie empfindet Kirk das, dass man spätestens im ersten Kinofilm, den wir dann auch irgendwann besprechen werden, sieht, dass auch Kirk das sehr wohl bewusst ist, dass der die beiden braucht. Ne? Denn der übernimmt ja da das Kommando des Raumschiffs und umgibt sich so schnell wie möglich. Also Spock ist ja Zufall, dass er dazu stößt, aus Kirks Sicht Zufall, aber der holt sich erstmal seine vertrauten Leute wieder. Ich glaube, genau weil der weiß, dass der die beiden braucht, um zu funktionieren.
Also eigentlich will jetzt nicht, also alle, die das für metaphysisch und für zu abgehoben halten, dürfen jetzt weghören. Aber tatsächlich finde ich, und das habe ich schon lange darüber nachgedacht, da gibt es, glaube ich, auch das eine oder andere Buch drüber, dass der Gene Roddenberry Sigmund Freud gelesen hat. Ne? Also eigentlich ist ja Psychoanalyse. Ist ja nichts anderes, ne? Mit Ich, Es und Über-Ich. Und das ist eigentlich genau das. Und insofern, ja, aber findet sich ja auch in allen anderen Serien wieder.
Findest du?
Ja, mit Tuvok und Neelix später dann mal. Mit Riker und Data finde ich das so ein bisschen. Also, immer mal mehr, mal weniger, ne? Aber du hast immer Charakter. Charaktere mit verschiedenen Eigenschaften, die dann in Summe halt, also mit Worf dieses impulsive, mutige, mit Riker dieses dann doch eher charmante, joviale, eher so wie Kirk so ein bisschen, mit Data das stark logische, mit Deanna dann das empathische. Im Prinzip steht ja jeder Charakter irgendwie immer so für eine Eigenschaft, die dann in Summe halt eben durch den Captain so, ja, wie soll man sagen, kanalisiert werden oder zusammengebracht werden, um dann das Beste rauszuholen. Das ist ja der Grundgedanke eines Teams. Also das ist ja der Grundgedanke von Führung. Da müssen wir nicht Sigmund Freud bemühen. Also die Grundidee zu sagen, ich habe verschiedene Charaktere, verschiedene Fähigkeiten und als Führungskraft bringe ich die so zusammen, dass ich als Ganzes das beste Ergebnis produzieren kann.
Da will ich dir natürlich nicht widersprechen, aber ich finde, gerade in dieser Figurenkonstellation, die wir hier haben, ist das ja schon sehr einzigartig. Also da versuchen aus meiner Sicht eher andere Star Trek-Serien das zu kopieren, weil man merkt, dass es gut funktioniert hat, auch bei den Fans gut funktioniert hat. Aber ich glaube, in dieser Konstellation ist alles andere, was sich daraus ergibt, also hier gerade so Tuvok, Neelix, selbst Odo, Quark, eigentlich eher etwas, was davon abgeleitet ist. Und wenn wir jetzt mal vom letzten dann absehen, meistens auch nicht so gut. Also bei Odo Quark finde ich schon sehr gelungen, aber Tuvok und Neelix finde ich teilweise ein bisschen bemüht.
Ja, also beides würde ich unterstreichen, also absolut. Ja gut, ich meine, viele Story-Arcs und viele Grundideen in allen Serien sind am Ende irgendwo von TOS geklaut. Viele, nicht alle, aber viele. Aber gut, ist jetzt aber auch keine Schande. Also besser gut geklaut als schlecht selber gemacht. Peinlich ist ja nur, wenn schlecht geklaut ist, dann ist es doof. Aber da kommen wir auch nochmal drauf, glaube ich, im Rahmen dieses Podcasts.
Ja, sehr schön. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ihr müsst ja diesmal nicht allzu lange warten, denn am 1. Oktober geht's schon weiter. In der nächsten Woche, Mitte nächster Woche, nee, mein Gott, heute Samstag, am Sonntag, morgen in einer Woche kommt die nächste Folge raus und dann geht's los mit der 3. Staffel mit tollen Folgen, die ich schon letzte Mal genannt habe.
Mit meiner Lieblingsfolge, ich freue mich so. Nee,
die kommt dann noch nicht. Soweit
schon. Nein, die kommt noch nicht in der nächsten. Die kommt erst später. Aber die kommt ja in der 3. Staffel.
Ja, aber.
So, das meine ich. Nein, die kommt nicht schon in unserer nächsten Episode. Ich glaube nicht, dass wir
die nächste Mal schon schaffen.
Nein, auf keinen Fall.
Wild West im Weltraum, damit geht's los. Bei Raumschiff Enterprise, der Obelisk. Mal gucken, ob wir noch mehr schaffen, aber die drei. Die, denke ich mir, werden wir auf jeden Fall uns angucken. Claudius freut sich schon. Man kann es leider nicht sehen, aber die Freude steht ihm buchstäblich ins Gesicht geschrieben.
Der Obelisk ist doch hier der mit dem Wolf tanzt im Weltraum, ne? Der mit dem Wolf im Weltraum tanzt.
Da bin ich sehr gespannt drauf, was du dazu zu sagen hast, denn die finde ich höchst interessant aus führungstechnischer Sicht.
Ja, ist sie auch. Also wir wollen jetzt nichts vorwegnehmen, also aus Führungstechnischer, ich finde die als Folge jetzt nicht so der Knaller, aber aus führungstechnischer Sicht, was wir ja machen, das muss man ja mal unterscheiden. Ja, das ist tatsächlich nicht so ganz trivial, weil natürlich in unserem Podcast, vielleicht das nochmal, als kannst du später irgendwo reinschneiden, wo es passt.
An dieser Stelle zum Beispiel.
An dieser Stelle zum Beispiel, da würde es hervorragend passen. Also wir haben ja gesagt, in unserem Podcast besprechen und bewerten wir die Folgen aus Führungs- und Managementsicht. Das kann man natürlich nicht immer trennen von einer Bewertung der Folge an sich. Aber manchmal kann man es auch trennen. Also es gibt auch schlechte Folgen, in der hervorragendes Führungsverhalten und hervorragende Managemententscheidungen getroffen werden und umgekehrt. Also deswegen, das ist schon mal interessant. Und ich finde jetzt zum Beispiel eine obeliskende Folge, wo ich sagen würde, die ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfolge, die ist auch nicht schlecht, aber da kannst du zum Thema Führung und solchen Themen eine Menge draus ziehen. Doch, absolut. Das wird interessant, darüber zu sprechen. Da bin ich bei dir.
Genau. Ja, und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, gute Besserung, gute Fahrt, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr seid. Lasst gerne Likes, Bewertungen, Rückmeldungen da. Darauf sind wir wie immer angewiesen und freuen uns auch drüber. Und von daher bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Absolut, dem kann ich mich nur anschließen. Danke, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns schon heute auf euch in so und so vielen Tagen. Ich habe es nicht, ich weiß es nicht. Irgendwann und dann hören wir uns wieder. Wir freuen uns, alle beide. Behaupte ich mal, der Thomas auch. Der kann das nur nicht so rauslassen. Okay, ihr Lieben.
Bis dann.
Macht's gut, bis dann, bleibt gesund. Ciao.
Tschüss.